Als ich gestern Abend mir noch mal Gedanken gemacht habe zu dieser Predigt heute, da habe ich gedacht, ich sage euch etwas heute, ich teile mein Herz mit euch. Ich erzähle euch etwas, was die meisten wahrscheinlich noch nicht gehört haben, im vollen Bewusstsein, dass ich ein Risiko eingehe, dass ihr nachher nicht denkt, dass Ruth und ich ein bisschen verrückt sind. Es ist 30 Jahre her, da sind Ruth und ich hier in der Gallustrasse 15 im zweiten Stock oben und haben zum Fenster rausgeschaut, weil wir haben dort gewohnt, 8 Jahre lang. Und wenn wir so gegen den Garten rausgeschaut haben, auf die Seite über, dann haben wir unten dran so den Stelzenblock gesehen. Da ist Gallustrasse 15, da haben wir rausgeschaut, da gegen den Garten, und da ist da der Stelzenblock. Wir haben da runtergeschaut und wir haben gesagt, eigentlich müsste FG den Platz haben dort unten. Wir müssten uns können dort erweitern. Und wir haben dann noch ein bisschen rechts rüber geschaut und haben gedacht, eigentlich müsste das alles auch noch dazugehören. Und wenn wir noch ein bisschen weiter rüber geschaut haben, haben wir gesagt, alles müsste da, alles in dem Rechteck hinein, müsste alles der FG gehören. Aber nicht aus Grössenwahn, sondern wie wir gesagt haben, über dieser Stadt regiert Gott. Und wir haben dann einmal unabhängig voneinander gesagt, was denkst du zueinander, wie gross sollte eigentlich nur unsere kleine Kirche sein? Und die anderen Kirchen sollen ihre eigenen Visionen haben. Und wir haben das geteilt miteinander und wir haben gesagt, unsere Kirche sollte 600 Leute haben. Wir haben eine Vision, die heisst, Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Und ich ändere die heute jetzt ab. Gestern Abend entstanden. Hunderte von Menschen sollten mit Gott in Verbindung gebracht werden. Ja, Amen. Und ich wünsche mir das sehr, dass das passiert. Also nicht jetzt einfach nur mit dem heutigen Tag, aber das ist mein ganz grosser Wunsch, dass man grösser denkt, dass man glaubt, unser Herr regiert über diese Stadt. Und das darf unsere neue Vision werden. Hunderte von Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Excuse, älteste Kollegen, nicht abgesprochen, ist jetzt einfach mal so gesagt. Der Joshua hat auch einen Auftrag gehabt, nicht nur eine Stadt müssen einnehmen, sondern er hat ein ganzes Land müssen einnehmen mit dem Volk. Er hat dort neue Erfahrungen gemacht. Und bei dem Auftrag von dem neuen Land einnehmen, da hat er gröbere Probleme erlebt. Und in dieser Predigt geht es jetzt heute darum, wie kann man herrschen, wie kann man siegreich herrschen, auch wenn es einmal eine Niederlage gibt. Wir lassen uns jetzt die Geschichte an und der Fokus heute auf der Predigt wird nicht das Problem sein, sondern wie können wir im Herrschen bleiben. Und der Dominik erzählt uns jetzt die Geschichte.
Letztes Mal haben wir es ja vom Josua 6 gehabt, wo die Israeliten Jericho eingenommen haben, wo sie am 7. Tag 7-mal um Jericho herumgelaufen sind, beim 7. Mal mit lauter Gebrüll und Säbelrasseln nachher die Mauern eingestürzt sind und sie die Stadt eingenommen haben. Gott hat ihnen hier gesagt, respektive dem Josua gesagt, und hat ihnen das weitergegeben, dass sie keine Schätze sollen mit heimnehmen sollen, dass sie nichts sollen, auch lebendig lassen sollen, wirklich die Stadt vernichten und nachher wieder retourkehren ins Lager. Als sie dann retour sind, haben sie irgendwann das nächste Ziel in Angriff genommen, das war die Stadt Ai gewesen. Die Josua hat Kundschafter ausgeschickt, die haben die Stadt angeschaut und dann gefunden, es ist eine relativ kleine Stadt, da langen 3000 Soldaten, da müssen wir nicht das Ganze herschicken. Josua hat gemeint, ja gut, mal schicken wir die 3000, hat es geschickt und sind dann aber vernichtend geschlagen worden. Der Josua und die restlichen Führer vom Volk waren stark betrübt und haben dann Gott gefragt, was das denn das Problem war. Und Gott hat ihnen schlussendlich noch offenbart, dass jemand aus dem Volk ungehorsam war und eben das Gebot, dass sie nicht dürfen, Schätze mit heimnehmen, missachtet hat und ja, halt wirklich Schätze mit heimgenommen hat. Und der Auftrag nachher, wo Gott dem Josua gegeben hat, ist herauszufinden, wer ist das war und dementsprechend auch nachher Konsequenzen daraus zu ziehen.
Also, kaum sind sie im Neuland angekommen, wie du jetzt schön gesagt hast, hat Gott sich wahnsinnig grossartig bestätigt. Ich meine, ein Jordan stauen, das ist ja eine Sache für sich. Also, er hat in die Natur eingegriffen, ganz massiv. Und nachher, wie Jericho, wo auch so stark befestigt war, dass da einfach die Mauern abeinander fallen, Gott hat sich extrem bestätigt. Und jetzt die gewaltige Niederlage. durch das Versägen vom Achan. Das hat so einen Schlag gegen das, wo das Volk jetzt so unterwegs war. Es war eine sehr schlimme, eine existenzbedrohende Niederlage. 36 Tote, viel Elend, viel Trauer. Und da kommen natürlich Fragen auf. Und die Fragen drücken noch schwerer, weil das Volk war 40 Jahre unterwegs war und sie haben genau gewusst, wir sind am richtigen Ort da. Und jetzt, wieso jetzt das? Das passt einfach nicht. Wenn wir auf der Linie sind von Gott, auf dem Weg, wo Gott mit uns will gehen, und trotzdem passiert jetzt so etwas. Es geht einfach nicht auf. Und ich bitte euch jetzt, die Perspektive einzunehmen von einem Führer, von Josua. Wir sind alle der Josua jetzt. Und schauen die ganze Geschichte aus dieser Situation an. Und es ist mein Wunsch, dass wir auch als Gemeinde aus der Führungssicht denken. Wenn die Stadt hier soll Hunderte von Leuten gewinnen für Jesus, dann ist es wichtig, dass wir als leitende Personen denken, die Verantwortung übernehmen, die mitgehen. Also, mit dieser Brille jetzt drauf, da vom Josua, ist uns bewusst, wir sind im Bestimmungsland angekommen. Ich glaube übrigens, dass die FG Wil auch im Bestimmungsland ist. Wir sind die erste Kirche, die nicht katholisch ist, hier auf dem Platz Wil. Vor der Landeskirche, vor jeder anderen Freikirche. Die katholische Kirche war schon lange da, aber sonst hat es da nicht so eine Kirche gegeben. 1874 sind wir gekommen. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir immer noch da sind. Ich glaube, dass wir einen Auftrag haben. Und darum glaube ich, dass wir am Bestimmungsplatz da sind. Aber im Bestimmungsland zu leben, heisst noch nicht, dass man auch herrscht über das Bestimmungsland. Ich möchte dich fragen, kennst du dein Bestimmungsland? Kennst du dein persönliches Herrschaftsgebiet? Über was herrschst du im Namen von Jesus? Wenn eine Ehe ist, eine Familie gegründet wird, ein Vater da ist, dann hat er eine Verantwortung. Mit seiner Frau zusammen, mit allen zusammen. Und das ist sein Herrschaftsgebiet. Darüber herrscht er. Und du hast selber auch ein Herrschaftsgebiet. Sei es der Beruf, sei es etwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, aber du hast ein Herrschaftsgebiet. Und dort drin gilt es zu siegen und nicht zu verlieren. Ich glaube darum, dass unsere Gemeinde im Bestimmungsland ist. Gott hat sich gewaltig bestätigt. Wo sind wir heute, wenn ihr das Bild noch einmal anschaut? Gott hat uns die Hälfte von dem Rechteck gegeben. Mehr als die Hälfte. Das war 30 Jahre her. Und ich bin überzeugt, dass Gott einen wichtigen Auftrag hat für uns. Und dass die Vision, die wir auf dem Herzen haben, nicht ein Zufall ist. Okay, aber jetzt sind sie hier im Land, die Josua, mit dem ganzen Volk, aber sie herrschen noch nicht ungehindert. Und ich stelle mir die Frage, an was kann man merken, dass man noch nicht ungehindert herrschen tut? Für diesen Zweck schauen wir mal auf ein. Ich meine, die Leute, die haben dort gewohnt in dem Volk, in dem Land. Das war ihr Land. Und es ist ja irgendwo klar, dass die sich wehren. Also wir würden uns ja als Schweizer auch wehren, wenn plötzlich ein anderes Volk käme und würde einfach beanspruchen, wir wollen jetzt, das ist jetzt einfach unser Land. Und es würde uns auch nicht stark beeindrucken, wenn die würden sagen, aber unser Gott hat es gesagt, dass das unser Land jetzt neu ist. So ist es denen gegangen von ein. Da kommen einfach Fremde und sagen, das ist jetzt uns. Unser Gott hat es gesagt. Das Land muss vollständig eingenommen werden und dazu gehört es, wenn man merkt, es hat in dem Herrschaftsgebiet auch von dir oder von uns Sachen drin, die nicht im Plan von Gott sind, dann gehört es dazu, dass man das besiegt und dass man das bindet und dass man das wegschickt im Namen von Jesus. Wenn wir das nicht machen, dann können wir nicht frei herrschen über das Gebiet, das Gott uns zugeteilt hat. Das klingt brutal, das ist mir klar. Aber es ist nötig, wenn wir echten Frieden im Land wollen. Aber was heisst es jetzt für den Josua? Er herrscht nicht über ein. Sie sind jetzt gerade in die Flucht geschlagen worden. Schlimm. Und jetzt haben wir es in der Geschichte gehört. Darum schickt er jetzt ein paar Männer auskundschaften und sagt, geht schauen. Wie viele Leute das wir hier brauchen. Und eben, sie kommen zurück und sagen, du, kleine Stadt, kein Problem. 2.000-3.000 Leute langen. Er schickt 3.000 und dann passiert das, dass sie in die Flucht geschlagen werden, müssen davor rennen und es gibt Tote. Der Josua. Ist eben, hat dem Rat da gefolgt und hat nur die Leute geschickt. Und eben da steht es in dem Vers rein. Sie sind in die Flucht geschlagen worden. Obwohl sie im Bestimmungsland sind, machen sie jetzt die neue Erfahrung. Aber damals leider eben eine negative. Was heisst das? Gott hat sich zurückgezogen. Gute Nacht, wenn Gott sich zurückzieht. Und bist plötzlich allein. Und hast so einen Auftrag. Und willst es jetzt aus der eigenen Power machen. Das haben sie ja gar nicht wollen. Aber es ist eben passiert. Gott ist mal nicht mehr da gewesen. Ich hoffe, du erlebst das nicht in deinem Leben, dass du manchmal denkst, wo ist er jetzt? Ich fühle mich allein gelassen. Aber es kann es geben. Frag dich mal, wo erlebst du in deinem Herrschaftsgebiet vielleicht Niederlagen? Vielleicht erlebst du in deinem, dort, wo du herrschen solltest, fühlst dich allein gelassen, ohne Unterstützung. Hast vielleicht immer wieder zu kämpfen. Und der Sieg bleibt aus. An was ist es erkennbar, dass wir nicht vollständig herrschen in unserem Gebiet? Oder an dem ist es vielleicht, das muss man so sagen, an dem ist es erkennbar, dass wir nicht vollständig herrschen, wenn wir immer wieder in der Niederlage sind. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir im Herrschaftsgebiet, nicht im Herrschaftsgebiet, wie ich oben da geschrieben habe, und ich habe dort gar keine Autorität. Dann kann es schon sein, dass ich ständig in die Flucht geschlagen werde. Oder unten, ich lebe im Herrschaftsgebiet, aber es ist eben umkämpft. Wie geht der Josua jetzt vor? Er zeigt uns eine Strategie, die wir wahrscheinlich schon hundertfach gehört haben. Nehme ich jetzt mal an. Der Unterschied ist, dass er es umsetzt, was man wahrscheinlich so manchmal weiss, was man könnte machen. Und wir lernen von ihm jetzt, wie können wir siegreich in unserem eigenen Leben und auch was gemeint bleiben in dem Herrschaftsgebiet, wo Gott uns zugeteilt hat. Für den Josua ist die Situation besonders brisant, weil seine Akzeptanz als Führer ist noch nicht so riesig. Er ist ja erst seit kurzem jetzt der Führer von dem Volk. Und man bewährt sich als Führer nicht in einer Situation, wo es einfach rund läuft, wo es gut geht, sondern wenn es Probleme gibt. Denken wir an den Weltkrieg zurück. An wer erinnert ihr? Was sind die grossen Männer gewesen dort mal? Zum Beispiel der Churchill. Und andere, die man so kennt, die man würde aufzählen und sagen, ja, die haben eben gute Entscheidungen getroffen. An dem wird es gemessen nachher. Und Josua weiss das. Das Volk vergleicht ihn mit dem Mose. Ein gewaltiger Druck herrscht auf, liegt auf ihm. Sie sind gerade davor gerannt. Und all das schiesst ihm wahrscheinlich durch den Kopf. Und mich beeindruckt jetzt der Josua und seine Führungsmannschaft, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen. Und die Reaktion von ihm, die weicht von jeder mir bekannten Strategie ab, die heute angewendet wird, was er jetzt da macht. Und es ist auch völlig ein widernatürliches Verhalten, was jetzt passiert. Sollte man nicht sofort wirksame Massnahmen jetzt einleiten? Also stellt euch das vor, die sind jetzt davor gerannt. Jetzt musst du doch sofort handeln. Jetzt sofort als Führungsmannschaft, ich habe gesagt, wir sind jetzt alles Führungsleute, gell? Okay, was machen wir jetzt in dieser Situation? Wir müssen sofort eine Krisensitzung machen, alle Leute zusammen. Wir müssen ein blitzartiges Care-Team aufbauen, weil da gibt's 36 Tote, da gibt es Familien, die Leid zu beklagen haben, braucht das Care-Team. Die Truppe ist völlig verwirrt und verstört. Die sind sich das nicht gewöhnt. Da musst du etwas machen. Aber die machen gar nichts. Die schmieden keinen Plan. Die unternehmen einfach gar nichts. Kein Hinterfragen von der Kriegsstrategie. Keine Schuldzuweisung. Ich meine, heute, wenn jemand eine solche Beratung würde machen würde, und sagt, ja, du kannst 3000 Leute schicken, lange schon, und dann kommst du so auf den Deckel über, dann würde nachher einen Kopf rollen, oder? Man würde es erwarten, ist ja klar, solche Berater kannst du nicht brauchen. Nichts. Keine Medienkonferenz, keine Twitter-Nachrichten, keine Fernsehshow, um die Welt zu beeindrucken und zu sagen, wie man es denen dann schon zeigen wird. Sie machen nichts, was die Regierungen heute von der Welt machen. Wie man die Welt heute regiert oder wie man sie aufmischt, die einen auch, gar nichts von dem. Wir lesen im Josua 6, was macht er denn wirklich? Josua zerriss entsetzt sein Gewand und warf sich mit den führenden Männern des Volkes vor der Bundeslade zu Boden. Voller Verzweiflung streuten sie sich Erde oder Asche auf den Kopf und blieben bis zum Abend so liegen. Das ist seine Strategie. Er ist entsetzt. Er hängt nicht den starken Mausen. Es ist ihm alles entglitten und da gibt er zu. Er ist verzweifelt, streut Asche auf oder Erde auf den Kopf und lässt die Verzweiflung zu. Woher rennt er mit seiner Crew? Nicht verwirrt und wild im Zeug umeinander und wird hektisch. Es gibt einfach einen Weg. Zack, zu der Bundeslade, dort wo Gott ist. Vor seinem Thron. Und was machen sie dort? Nichts. Sie schweigen. Liegen am Boden, verharren in der Ruhe vor dem Thron Gottes. Die reden nicht, die machen einfach nichts. Aber sie sind in der Präsenz und in der Gegenwart von Gott. Erst nach Stunden fängt der Josua an mit dem Gespräch mit Gott und stellt verzweifelte Fragen. Ach Herr, warum hast du uns bloß über den Jordan geführt? Etwa damit uns die Amoriter besiegen und umbringen? Wären wir doch geblieben, wo wir waren. Ich frage dich, Herr, was kann ich jetzt noch sagen? Nachdem Israel vor seinen Feinden fliehen musste. Die Kanaaniter und alle anderen Völker dieses Landes werden davon hören. Sie werden uns umbringen und jede Spur von uns für immer auslöschen. Wie willst du deine Ehre dann noch retten? Der Josua lehrt seine Seele, Not wird ausgesprochen. Alles wird transparent gemacht, was in ihm ist. Und das tut uns gut. Sprechen wir aus, was uns drückt. Es muss Licht hineinkommen von Jesus. Und Gott antwortet absolut präzis und klar. Er sagt, steh auf, warum liegst du hier am Boden? Die Israeliten haben Schuld auf sich geladen und den Bund verletzt, den ich mit ihnen schloss. Es findet ein Gespräch statt, und zwar ein Dialog. Das besteht aus Reden und aus Hören. Ein Dialog besteht aus Reden und aus Hören. Und das findet jetzt statt. Was ich spannend finde, ist das Verhältnis von der Zeit. Ich sage, das steht nicht in der Bibel, 95% von dem Ganzen, was wir hier lesen, von der Strategie von Josua, ist es, stillen sie vor Gott. Und am Schluss findet ein kurzes Gespräch, der Dialog statt. 5%. Wahrscheinlich ist es noch krasser. Wahrscheinlich ist es 99%, läuft gar nichts. Und 1% findet ein Dialog statt. Aber der ist so hochpräzise, dass nichts mehr unklar bleibt. Es ist nichts Diffuses, nichts Verwirrtes, nichts Unklares. Und ich bitte dich jetzt zu prüfen, auch in deinem Leben, gibt es ab und zu etwas, das unklar ist bei dir. Oder ist jetzt etwas unklar in deinem Leben? Komisch, nicht greifbar. Leg es vor Gott, damit sein Licht hineinkommt und seine Herrlichkeit drinscheint und du Klarheit überkommst. Wie machen wir das meistens in unseren Gebetszeiten? Unsere Gebetszeiten, persönlich oder in der Gemeinde, die sind meistens Monolog. Wir lernen etwas von John Eldridge. Der schreibt so interessante Bücher. In unserer Männergruppe lesen wir etwa ein Buch von ihm. Aus dem aktuellen Buch, das wir jetzt lesen, habe ich gelesen. Aber wenn wir mal den Mund halten und Gott zu Wort kommen lassen, können wir nicht nur eine wunderbare Nähe erleben, sondern auch, dass unsere Gebete etwas bewirken. Wie genau kann man jetzt aber das machen, die 95%? Oder da stillen sie? Wenn du zu Gott kommst in seine Gegenwart und in seine Präsenz, dann nimm eine körperlich entspannte Haltung ein und warte, bis es innerlich ruhig wird. Ich habe das schon auch schon erzählt, ich zeige es jetzt mal konkret vor, wie ich das persönlich mache. Ich habe so ein Bänkchen daheim, so ein Küsschen. Wenn ich so eine Notsituation habe und ich kenne nicht eine Notsituation, dann nehme ich mein Bänkchen, da mein Küsschen an, ich habe so eine Ecke dort. Und auf dem Bänkchen hat der Vorteil, kannst du hier runterknündeln und dann aufs Bänkchen sitzen. Es sieht aus wie ich knündle, aber ich sitze. So. Da oben seht ihr, was ich jetzt mache. Ich komme einfach in die Präsenz von Gott. Ich werde ruhig. Ich entspanne mich und suche innerlich Gott. Wie ein Bild. Ich bin vor seinem Thron. Ich suche sein Angesicht. Denn dass ich so still in der Präsenz und in der Gegenwart von ihm bin, da ist es so, wie wenn ich das Bild anschaue. Eine Bildbetrachtung. Da redet man nicht. Ich bin auch nicht unbedingt auf Empfang. Ich schaue einfach. Natürlich können Gedanken jetzt entstehen. Aber die tue ich nicht festhalten, sondern die lasse ich einfach vorbeiziehen. Bleib innerlich vor Gott und schaue ihn einfach an. Wenn Gedanken kommen, einfach gehen lassen. Das macht nichts, kein Stress. Einfach laufen lassen, weg. Und vor Gott bleiben. Lädt euch ein, macht das jetzt auch. Wir sind eine Minute still in der Präsenz von Gott und übt das jetzt miteinander. Wie fühlt sich das an? Einfach in der Präsenz von Gott. Nichts machen, einfach vor ihm sein. Das ist doch wohltuend. Ich muss nichts, ich muss keine Gedanken festheben, gar nichts. Einfach in seiner Präsenz sein. Und ich hoffe, du nimmst das jetzt mit. Und du übst das für dich daheim auch immer wieder. Renn wie der Joshua einfach zu Gott. Er ist stundenlang dort gelegen. Ich glaube, so haben die das gemacht. Stundenlang in der Präsenz von Gott verharrt. Mein Vorschlag für unsere Gebetszeiten und für deine eigene Gebetszeit, aber auch in der Gemeinde, ist es, dass man ab und zu einfach so eine stille Zeit einbaut. Wo man gemeinsam zwar ist, wie jetzt da, wir sind miteinander, aber doch jedes für sich. In der Gemeinschaft, aber jedes für sich. Stille. Ähnlich wie im letzten Gebetsabenteuer. Im letzten Gebetsabenteuer, der hört ja um 9 Uhr auf, fängt um 7:30 an, hört um 9 Uhr auf. Da haben sie da vorne einen Lobpreis gemacht und haben gesagt, wer will, kann noch da bleiben, weiter im Worship bleiben. Und wir haben gemerkt, es ist irgendwie etwas Spezielles gewesen am letzten Mittwoch. Adrian hat das auch gesagt, hat uns übrigens den Auftrag gegeben, hat gesagt, erzählt, jeder von euch, der jetzt da sitzt, erzählt, jeder von euch, drei verschiedene Leute, die er erlebt haben am letzten Mittwoch. Ich mache es jetzt, ich habe jetzt gerade drei. Man kann jetzt drei erzählen, was wir erlebt haben. Wir haben so eine gewaltige Stille erlebt. Und in dem zweiten Teil, das ist von 9 bis 10 gegangen, haben die da vorne Worship gemacht, es ist immer ruhiger geworden. Am Anfang haben wir noch gesungen und die Hände oben, und am Schluss sind die meisten dort gehockt. Einfach in der Anbetung von Gott. Wir haben nichts mehr gemacht, außer in der Präsenz von Gott sein. Das ist so wohltuend. Das wünsche ich mir, dass es mehr so Zeiten gibt. Und darum steht auch zum Beispiel nach dem Gottesdienst, oder? Wenn man auch schon andenkt, nach dem Gottesdienst ist einfach Ruhe. Die Leute gehen raus, die wollen Kaffee trinken, können dann, wenn es fertig ist, da durchlaufen. Darin ist Ruhe, Worship. In der Präsenz von Gott sein. Das wünsche ich mir, dass wir so Sachen machen. So, aber sie haben ein Problem gehabt. Sie sind jetzt da gelegen und haben ein Problem gehabt. Und die Problemursache ist im Josua nicht bekannt gewesen. Du hast es uns erzählt, wir kennen die Geschichte, wir können sie lesen, aber der Josua hat nicht gewusst, was los ist. Sie sind jetzt in dieser Präsenz gewesen von Gott. Aber was ist passiert? Gott hat jetzt in dem kurzen Dialog hat er Josua gesagt, was er machen muss. In dieser Geschichte sehen wir, einer ist in seiner Selbstsucht verfallen, seinem eigenen Vorteil und seiner eigenen Gier. Und er hat Zeug mitgenommen von Jericho, die er nicht hätte dürfen. Alles, was dort in Jericho war, haben sie nicht dürfen mitnehmen, weil Gott hat das verflucht. Und der hat das mitgenommen. Etwas, das Gott verflucht, nimmt er mit und vergrabt es im eigenen Zelt hinein. Und das bei einem heiligen Gott. Und das hat es nicht vertraut. Nicht siegreich leben kann durchaus damit zu tun haben, dass man es selber verschuldet hat. Aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass das von außen kommt. Machen wir den Test auf das Exempel. Wir legen die Brille auf den Josua. Wenn wir die Sicht vom Josua einnehmen, ist es die Schuld vom Josua gewesen, dass sie nicht siegreich gewesen sind? Nein, es ist nicht die Schuld vom Josua gewesen, dass sie nicht siegreich gewesen sind. Er hat ja nicht einmal gewusst, was passiert ist. Nehmen wir mal die Sicht vom Achan. Ist es bei ihm gewesen, das Übel? Ja, er ist seiner eigenen Gier verfallen. Es war sein Verschulden gewesen, dass er auch hätte müssen sterben. Was kann das jetzt für dich bedeuten, für uns bedeuten? Wenn wir in unserem Herrschaftsgebiet nicht siegreich sind, kann beides sein. Es kann eigenes Verschulden sein, es kann aber auch von außen kommen. Aber weder das eine noch das andere dürfen wir einfach dulden im Leben. Und es ist wichtig, dass, wenn wir herrschen und siegreich bleiben, dass man empfindet, keinen Raum lässt. Und dass Kraft, dass man in der Kraft von Gott empfindet oder dem Bösen widersteht. Herrschen können wir nur in der völligen Übereinstimmung mit Gott, wenn wir bei ihm und in ihm bleiben. Um in der Vollmacht bleiben, mit Gott unterwegs sein, dann müssen wir die Anweisungen von Gott befolgen und kompromisslos umsetzen, was er vorgibt. Und die Anweisung jetzt zu befolgen, die der Josua bekommen hat von Gott, ich finde das dramatisch. Gott, ich weiß nicht, wie genau das Geschichte kennt, lesen Sie nach im Josua 7. Gott hat ganz genau gesagt, was jetzt zu machen ist, wie man die Person wird finden. Und er hat ganz genau gesagt, was dann mit dieser Person zu passieren hat. Der Josua weiss, er muss den Achan, seine Familie, seine Tiere, sein Hab und Gut in ein Tal rausführen. Sie müssen sie steinigen und sie werden umkommen. Stellt euch, ihr seid der Josua. Die Belastung vor, mach du das jetzt. Du hast es jetzt von Gott gehört, den Auftrag, jetzt musst du es machen. Ist keine Frage, ob gemeint, was gemeint darüber denkt, ob du dann ein cooler Leiter bist oder nicht so ein cooler Leiter. Gott hat einen klaren Auftrag gegeben. Und für die Josua gibt es nur eins, kompromisslos. Mach ich, was Gott mir aufgetragen hat. Für den Josua mag es tröstlich sein, dass er gewusst hat, ich bin wenigstens nicht selber gewesen. Aber was für ein Trost ist da, wenn du das noch einmal umsetzen musst. Aber der Josua lebt die Übereinstimmung mit Gott und er macht das Schmerzliche. Und die Leute kommen um, sie werden gesteinigt vom Volk. Dort mal im Alten Testament hat man es live, gerade sofort, anscheinend erlebt, was es bedeutet, wenn man dem heiligen Gott in die Quere kommt. Da sehen wir etwas von der Heiligkeit von Gott, da liegt nichts drin. Heute haben wir die Vergebung von Jesus. Heute ist es Jesus, der gestorben ist. Wäre es da schon gewesen, hätte Achan von dem können profitieren. Wir können alle profitieren heute von dem, zum Glück. Achan hätte es nicht können, darum hat er Zelt und seine Familie, ein Kind, alles mit dir. Aber Jesus hat uns vergeben, zum Glück. Aber es heisst, ich tue es jetzt ein bisschen sachlich darstellen, was jetzt passiert ist. Über Menschen so zu reden, ist ein bisschen schwierig. Und doch, ich bezeichne es jetzt einfach sachlich, das Böse darf nicht geduldet werden in der Mitte. Sonst herrscht es weiter. Man muss sich trennen von dem. Und das wird uns hier tragischerweise vor Augen geführt. Wir sehen jetzt in der Geschichte, wenn wir sie weiter anschauen, das Übel ist jetzt entfernt und Gott kommt zurück. Er ist wieder da. Er ist wieder in der Mitte von ihnen. Und Der Auftrag steht immer noch da. Einen müsst ihr jetzt reinnehmen. Die Stadt ist nicht eingenommen. Und jetzt wartet nochmal ein Fallstrick. Das ist das Letzte, was ich euch noch möchte zeigen. Wir schauen da rein. Was ist jetzt passiert als Nächstes? Schon als Kind haben wir gelernt, Muster zu erkennen. Erfolgreiche Verhaltensweisen anzutrainieren. So lernen wir, oder? Ich mache etwas und wenn es erfolgreich ist, mache ich es wieder und wieder und wieder. Und so komme ich langsam etwas in den Griff über und ich kann es selber ein bisschen steuern, habe es selber ein bisschen im Griff. Das ist ja das, was man wollen und das ist ja überhaupt nicht falsch, das ist okay. Aber es kann falsch sein. Ich zeige euch ein Beispiel. Was heisst es für den Joshua im Zusammenhang mit der Einnahme von Ai? Er geht auf Ai. Oder bevor er gegangen ist, ist er einfach achtsam gewesen und hat gehört auf Gott. Was sagt er ihm? Jetzt, der Joshua hätte das nicht machen müssen. Er hätte können sagen, ja, ich lerne etwas, oder? Wir sind in Jericho gewesen. Wir sind 7 Mal rundherum gelaufen. Wir haben die Hörner geblasen. Wir haben geschrauen. Und die Mauern sind eingestürzt. Und er hätte können sagen, das ist die Strategie von Gott. Machen wir das Ai wieder. Hätte er das gemacht? Wie wäre es rausgekommen? Die wären platt rausgekommen. Da hätte eins Gelächter gegeben. Und sie hätte überhaupt nicht funktioniert. Und sie hätten nochmal müssen flüchen. Hat er nicht gemacht. Er hat auf Gott gehört und Gott hat ihm eine Strategie gezeigt. Wieder wortwörtlich, haarscharf und klar. Und der Joshua hat ganz genau und präzise das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Aber was ist jetzt der Fallstrick? Wenn wir glauben, wir können alle Muster, wo man bei Gottes Handeln erkennt, einfach wieder kopieren und wieder machen. Das hat man eine Zeit lang gemacht. Das sind Evangelisationsbewegungen vor 150, 200 Jahren erfolgreich gewesen. Immer kopiert. Gott ist schon lange nicht mehr voll drin gewesen. Das ist eine Strategie gewesen, die hier geholt hat. Du kannst nicht einfach immer alles kopieren. Man muss immer wieder auf Gott hören und schauen, was ist als Nächstes jetzt dran. Gott will unser Vertrauen. Weil dass wir immer wieder auf ihn hören und er behaltet uns damit auch in seiner Abhängigkeit. Und der Joshua ist dem Fallstrick nicht verfallen. Er achtet auf das Reden von Gott und befolgt die glasklaren Anweisungen. Was hat er für Anweisungen bekommen? Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Zieh mit dem ganzen Heer, nach Ai und leg einen Hinterhalt auf der anderen Seite der Stadt. Du wirst sehen, ich gebe den König von Ai in deine Gewalt und mit ihm sein Volk und seine Stadt und sein Land. Joshua Kapitel 8. Gott offenbart ihm eine neue Strategie. Es ist nicht die gleiche wie Jericho. Joshua befolgt die und er unterstellt sich zu 100% der Anweisungen von Gott. Und der Siegeskurs setzt sich fort. Da könnt ihr dann nachlesen im Kapitel 8. Und damit sehen wir noch eine dritte Ursache von möglichen Problemen, die es geben kann. Also Probleme können selber verschuldet sein, sie können von außen kommen und sie können auch rein menschlich sein. Eben so ein Fallstrick. Übrigens, schauen wir schnell, was ist passiert mit Ai, wo denn das da gelaufen ist, die Geschichte. Ist Ai zum Vorteil vom Joshua genau auf den Fallstrick reingefallen. Israel ist gekommen, hat angegriffen in Ai und die von Ai haben gemerkt, jetzt flüchten sie wieder. Was haben sie gelernt aus dem ersten Mal? Es wiederholt sich, oder? Sie rennen fort, wir rennen raus und das ganze Kriegsvolk, alle hinten an, sind denen angerannt, die Stadt haben sie verloren. Und in dem Moment, wo sie weit weg sind, kommen die anderen vom Hinterhalt, gehen in die Stadt hinein, nehmen sie ein und sie merken zu spät, dass sie voll ins Elend gerannt sind. Und da sehen wir, sie sind dem Fallstrick vom einfach wiederholen, was sich schon mal bewährt hat, verfallen. Und das war ihr Untergang gewesen. Ich habe ein Schlussplädoyer, das ich euch möchte jetzt einfach nochmal ans Herz legen. Leb du in deinem Neuland. Leb in deinem Neuland. Nimm das Land ein. Es wartet nur darauf, von dir eingenommen zu werden. Und rechne mit Herausforderungen in diesem neuen Land. Der Feind wird nicht kampflos aufgeben. Und bring Niederlagen zu Gott. Zerfleisch dich nicht mit Analysen. Such nicht einen Haufen Schuldige. Gang in die Gegenwart von Gott. Und wenn es dann klar wird, wenn Gott dir Offenbarung schenkt, wie im Josua, dann sei konsequent. Duld nichts im Leben, wo von Gott für die Vernichtung geweiht ist. Und erwarte Fortschritt, dass es weitergeht. Im Neuland ist das Leben anders. Es gibt viel mehr Durchbrüche als Niederlagen. Es gibt auch Niederlagen, aber es gibt mehr Durchbrüche. Und Gottes Verheißungen werden Realität. Siegen wird zu einem Lebensstil. Bist du bereit, loszuziehen, dein Herrschaftsgebiet einzunehmen, neue Erfahrungen zu machen mit Gott und dein geistliches Erbe einzunehmen? Das Neuland wartet auf dich. Die Stadt, die wartet auf uns, dass wir sie einnehmen. Hunderte von Menschen sollen ans Herz von Jesus geführt werden, Vergebung empfangen können. Zum Schluss habe ich drei Fragen für dich. Welchen einen konkreten Schritt von heute willst du mitnehmen? Und wie genau willst du das machen? Und wann willst du das machen?